Gesundheit. Die Podcast-Visite aus dem St. Hildegardes Krankenhaus in Köln.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gesundheit, die Podcast-Visite. Ich bin Sabine Lerche und ich habe tatsächlich zum heutigen Thema auch schon Erfahrungen oder eben auch nicht, weil man bekommt ja nichts mit. Es geht um die Narkose während der OP und das ist genau der Knackpunkt. Was passiert eigentlich, während wir in der Narkose liegen? Was gibt es da für Ängste? Wacht man wieder auf? Wacht man vielleicht zu früh auf? Wacht man zu spät auf? Wie geht es einem danach? Genau darüber wollen wir heute sprechen.
Also den Traum, den wir ja veranstalten, ist natürlich ein chemischer Traum, aber die sich an unsere Träume erinnern, erinnern sich äußerst positiv daran und sind auch häufig enttäuscht, wenn wir sie erwecken.
Zu unserem Thema gehören in erster Linie natürlich die Ängste. Wir wollen uns aber auch ganz genau anschauen, was läuft während der OP so ab, was kriegen wir eben genau nicht mit. Wer wuselt da um uns herum? Was wird mit uns gemacht? Was wird mit uns nicht gemacht? Wie geht's mir danach? Und dafür haben wir zwei Experten hier, damit sie am Ende auch ganz genau wissen, was passiert, wenn sie eigentlich nicht dabei sind. Die beiden Ärzte sind einmal der Chefarzt Ingo Müllers und der Oberarzt Benjamin Moser, beide aus der Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie.
Hallo.
Hallo und herzlich willkommen.
Zu Kindern sagt man immer, eine OP ist überhaupt nicht schlimm, man schläft einfach ein bisschen. Ist das wirklich so? Ist eine Narkose sozusagen eine Runde schlafen?
Ja, kann man so sagen. Also ich erzähle das auch immer ganz gerne, dass die Patienten dann entspannen sollen und dürfen schlafen. Ja, das ist so. Wir sorgen dafür, dass sie genau in der Zeit nichts mitbekommen und sich entspannen.
Ja. Ja, ich erkläre es meistens damit, dass das eigentlich ein perfekt steuerbarer Zaubertrick ist. Also wir spritzen meistens ein Medikament, das wirkt ohne Wenn und Aber bei jedem und es wirkt zuverlässig und das lässt sich eben auch so steuern, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt aufwacht und auf keinen Fall vorher.
Anästhesie heißt ja auch Empfindungslosigkeit. Das ist eigentlich eine schöne Vorstellung. Man ist irgendwie krank, irgendwas ist verletzt, irgendwas ist schlecht. Man kriegt es aber gar nicht mit, man schläft und danach geht es einem wieder gut. Und das Schlimme, was irgendwie mit dem Körper passiert, ja, das bekommt man nicht mit. Aber trotzdem hat man auch selbst nicht die Kontrolle, man ist nicht bewusst da. Und ich glaube, das ist auch das, was die Angst bei den Patienten hervorruft, oder?
Ja, ganz genau. Also Ja, viele sagen dann immer, dieser komplette Kontrollverlust, den ich dann erlebe, wie ist das, was muss ich machen? Ich meine, das ist manchmal so ein bisschen abgegriffen, aber das Ganze mit der Fliegerei zu vergleichen, ist auch so. Ich meine, man geht schon auch in ein Flugzeug und hofft, dass der Pilot seinen Job gelernt hat, uns dann von A nach B zu fliegen. Und ich sage immer, der Vorteil bei uns ist, man lernt den Piloten und damit uns als Anästhesisten vorher kennen. Und man kann sich Vertrauen aufbauen und zu jeder Zeit fragen oder aber auch, so wie Sie sagen, Ängste äußern oder auch Erfahrungen aus der Vergangenheit miteinander besprechen.
Ja, was mit rein spielte, war ja auch eben das danach so eben, also in der Tat, wie schon erwähnt, eben man schläft tief und fest, man bekommt auf gar keinen Fall irgendwas von der Operation mit. Aber was ist eben, wenn man aufwacht und eben, das ist auch unser Job, dafür zu sorgen, dass man eben sanft aufwacht und auch schmerzfrei aufwacht. Und da ist natürlich jede Operation und jeder Patient unterschiedlich von seinem Schmerzempfinden und auch von den Schmerzen, die diese Operation auslöst. Deswegen stricken wir da quasi für jeden Patienten ein individuelles Rezept, was wir vorher mit ihm absprechen. Und das können wir eben hinterher individuell anpassen. Und jeder Patient bekommt, bevor er eben wach wird, von uns ein ordentliches Schmerzmittel schon mal auf Vorrat. Und hinterher im Aufwachraum passen wir eben noch eine Weile auf ihn auf, bis wir wirklich ganz sicher sind, dass er völlig entspannt ist. Und erst dann verlegen wir ihn auf die Station zurück und keinesfalls vorher.
Welche Zutaten gehören denn da in dieses individuelle Rezept? Was gehört da alles mit rein?
Da kann ganz viel dazu gehören, nämlich man kann verschiedene Techniken kombinieren, ganz angepasst eben an die erforderliche Operation und natürlich auch an die Vorerkrankungen der Patienten. Und was wir sehr häufig machen, ist, dass wir eben zum Beispiel eine Vollnarkose mit einer Nervenblockade kombinieren, also dass wir eben die Nerven, die in den Operationsbereich führen, zusätzlich betäuben. Das heißt zum Beispiel bei Schulteroperationen, dass wir die Nerven zur Schulter betäuben und dass die Schulter dann quasi schon während der Operation schläft und keine Schmerzimpulse mehr abgibt oder weitergibt. Und wenn es eine größere Schulteroperation ist, können wir einen Schmerzkatheter legen, über den auch nach der Operation dann weiterhin ein Betäubungsmittel verabreicht wird, dass die Schulter, wenn nötig, noch ein paar Tage weiter schläft, wobei der Kopf schön klar bleibt.
Bestimmt ist das Rezept ja auch so zusammengemischt, dass man während der OP nicht wach wird. Weil ich denke, da haben auch manche Angst davor. Da bin ich irgendwie aufgeschnitten da mitten auf dem Tisch und werde wach.
Ja, definitiv. Also das sind auch die Themen, die wir im Rahmen eines Aufklärungsgesprächs vor der Operation miteinander besprechen und beantworten. Und wir orientieren uns oft und viel am Körpergewicht. Gerade wenn es um eine Vollnarkose geht, ist vielleicht banal, aber tatsächlich enorm wichtig, dass wir das Körpergewicht, das korrekte Körpergewicht gesagt bekommen. Und daran orientieren wir uns und dosieren unsere Medikamente. Zum einen das Schmerzmedikament, was der Kollege schon angesprochen hatte, auch das Schlafmedikament, das Hypnotikum. Das wird alles nach Körpergewicht dosiert und es wird kontinuierlich ein Narkosemittel gegeben und nicht so wie früher, dass man mal irgendwie was angefangen hat. Also früher ist weit früher, sondern es wird kontinuierlich gegeben und dann entsprechend angepasst. Auch der Situation im OP, ob es notwendig ist, vielleicht in dem Moment ein bisschen tiefer zu schlafen oder auch zum Ende der Operation, fängt man dann an, auch langsam die Narkose zu verflachen, damit der Patient eben dann nicht noch 5 Stunden weiter schläft, sondern genau zum Zeitpunkt des Verbandes dann wach wird.
Und dieser eine Satz, ich weiß nicht, ob Sie ihn noch erwähnen wollten, ich habe Angst, dass ich nicht mehr aufwache, der fällt immer wieder und wie schon anfangs erwähnt, Narkose ist eine Art Zaubertrick und sobald wir die Medikamente ausstellen, die diesen Zaubertrick bewirken, wacht jeder ohne Wenn und Aber automatisch nach einer gewissen Zeit auf, weil diese Medikamente abgebaut oder abgeatmet werden. So.
Wenn man dann wach wird, ich habe so ein bisschen im Internet geschaut, da findet man ja viel Sinnvolles, aber auch viel Blödsinn. Da waren ziemlich viele Schauergeschichten von Erbrechen und Übelkeit und anhaltender Verwirrung und Schmerzen. Lassen Sie uns mal so ein bisschen aufräumen. Wie geht's Patienten nach der OP wirklich?
Ja, ich glaube, vieles von dem ist einfach historisch bedingt. So bis vor 20 Jahren hatten wir noch Substanzen so wie Äther und so. Da haben die Patienten teilweise wirklich eine Woche lang Erbrechen gehabt. Und die das am eigenen Leib erlebt haben, die berichten heute noch davon, weil das anscheinend wirklich sehr ekelhaft war. Mit den modernen Substanzen ist das wirklich sehr, sehr selten. Und wenn uns Patienten vorher sagen, dass sie schon mal so ein Erlebnis hatten, dann gibt es eine sehr wirkungsvolle Prophylaxe, die wir verabreichen können. Und dadurch lässt sich also dieses mit der Übelkeit und dem Erbrechen auf ein Minimum reduzieren, sodass das heutzutage nicht ganz verschwunden ist, aber eher eine Seltenheit ist und auch nicht das ist, was das ist nicht das Hauptproblem nach Operationen. Ja?
OPs sind in Deutschland ja auch keine Seltenheit. Laut Statistischem Bundesamt gab es 2019 17 Millionen OPs in Deutschland. Ich finde das auch sehr beruhigend, weil es sagt ja eigentlich, das passiert ziemlich oft, es gibt ziemlich viele OPs, das ist ein Tagesgeschäft und es gibt bestimmt auch einen eingespielten Ablauf. Wie läuft das denn so?
Also die Patienten werden, was ich vorhin schon mal erwähnte, im Vorfeld der Operation aufgeklärt. Das ist eine Pflicht, die wir haben, um die Patienten dann entsprechend zu informieren, auch mit den Patienten Alternativen zu besprechen, weil die eine oder andere Operation kann man in Vollnarkose machen, kann man aber auch, was der Kollege sagt, in einer Teilnarkose machen, dass eben nur zum Beispiel der Arm betäubt wird oder nur die Beine. Und wenn das erfolgt ist, dann ist am Tag der OP, werden die Patienten in den OP gebracht, werden dort entsprechend wiederholt abgefragt, wie sie heißen, welche Operation durchgeführt wird, ob Allergien bestehen, ob eine Nahrungsaufnahme erfolgt ist, obwohl man es im Vorfeld besprochen hat. Das hört sich immer für den einen oder Patienten immer an, warum fragen die uns das jetzt so oft? Aber das ist tatsächlich für uns ähnlich auch wieder in der Fliegerei, eine Art Checkliste, die wir nach und nach abarbeiten. Und dann sind die Patienten bei uns im OP und in einem separaten Raum, dem sogenannten Einleitungsraum, wo der Anästhesist mit einer Fachschwester oder Fachpfleger zusammenarbeitet. Das sind eben auch nochmal geschulte, geschultes Personal, die eine 3-jährige Zusatzausbildung gemacht haben, um dann zusammen mit uns im Team die Narkose zu beginnen. Und da ist dann auch kein anderer im Raum, sondern nur wir beide, die dann die Patienten im Vorfeld an die Überwachung angeschlossen haben. Das heißt Herzfrequenz, Blutdruck, wie viel Sauerstoff im Blut ist. Das sind so die Parameter, die wir auf jeden Fall messen. Und dann beginnt die Narkose, die Anästhesie. Und anschließend geht es dann in den Operationssaal, wo sich dann ein paar Leute mehr befinden. Logischerweise, es kommt der Operateur mit dem Assistenten meistens. Und dann ist noch da das OP-Team, sprich die operationstechnischen Assistenten, die dem Operateur helfen, die Operation durchzuführen.
Man ist sozusagen eigentlich nie alleine, sondern immer unter Beobachtung und unter Kontrolle.
Genau, das ist vielleicht noch nicht ganz rausgekommen. Ja. Der Narkosearzt, der ihre Narkose macht, der weicht keine Sekunde von ihrer Seite ab. Und die Überwachungsgeräte sind auch nonstop dran. Das heißt, wir überwachen permanent Blutdruck, Puls, Sauerstoffgehalt im Blut. Und wie gesagt, der Anästhesist ist die ganze Zeit dabei. Und das ist auch eine Besonderheit in Deutschland, dass wirklich eben immer ein Narkosearzt anwesend ist und einen nie aus den Augen lässt. Weil, mein Chef hat es schon mal erwähnt, eben wir machen immer diesen Vergleich mit der Fliegerei. Bei uns ist es so ähnlich. Also wenn Sie mit Lufthansa fliegen, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass Ihnen irgendwas passiert. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass man durch ein Gewitter durchfliegt oder dass vielleicht doch irgendetwas ausfällt, irgendwas Unvorhergesehenes passiert, zum Beispiel eine allergische Reaktion auf ein Medikament, das Sie bisher noch nie hatten oder dergleichen. Und deswegen sind wir permanent vor Ort, um jederzeit bei irgendwelchen unerwarteten Dingen einschreiten zu können.
Wie ist es nach der OP? Ist man dann auch noch unter Beobachtung? Wie läuft das Aufwachen ab?
Genau, also das Aufwachen erfolgt im Operationssaal, zumindest bei uns hier im Krankenhaus. Es gibt auch Krankenhäuser, die entsprechend Ausleitungsräume haben. Und dann geht's, hatte der Kollege vorhin auch schon mal erwähnt, in den sogenannten Aufwachraum. Da sind die Patienten aber schon aus der Narkose erwacht. Die meisten Patienten können sich dann aber an die Zeit noch nicht so wirklich erinnern. Das kommt dann so im Verlauf der Zeit. Und da ist dann auch nochmal auch eine Fachschwester, Fachpfleger, die dann nochmal alle Parameter überwachen, können eventuell nochmal Schmerzmedikamente bekommen, dann vielleicht auch noch was gegen Übelkeit oder Erbrechen. Auch da haben wir den ganzen Schrank voller Medikamente, um den Patienten dann so zu versorgen. Und er wird dann auch erst verlegt, wenn beide Seiten ein gutes Gefühl haben. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie lange der Patient dann im Aufwachraum ist.
Bevor wir weitermachen mit noch so ein paar Ängsten, die man vielleicht als Patient oder Patientin haben könnte, ein kleines Wortspiel für zwischendurch. Ich habe 3 Begriffe dabei. Und Sie sollen ganz spontan den Zusammenhang zwischen der Narkose, der OP finden und eben diesen Begriff. Der erste Begriff ist Dachziegel. Oh, geschlossene Münder, aufgerissene Augen.
Dachziegel, das ist schon kreativ.
Ich weiß, dass bei einer Betäubungsform die Wirbelkörper so ein bisschen wie Dachziegel übereinander liegen. Wenn wir nicht so eine Spinalanästhesie oder eine Periduranästhesie machen.
Was für eine Anästhesie?
Eine rückenmarksnahe Anästhesie, auch eben Fachbegriff so PDA genannt. Da muss man manchmal den Patienten bitten, dass er den Rücken krumm macht, dass wir da gut die Nerven blockieren können. Aber ansonsten habe ich mit Dachziegel...
Aber das finde ich gut. Ich finde die Wirbelsäule, die liegen so geschachtelt übereinander, das finde ich, ist, glaube ich...
Ich fand das auch sehr schön. Ja. Wir gehen zum zweiten, auch ein sehr schöner Begriff, der Palmenstrand.
Das ist natürlich, das ist der Wunschort, wohin wir die Patienten hinbegeben im Rahmen des Ganzen. Also das ist tatsächlich so, wo wir dann, wenn die Patienten einschlafen, immer, wohin geht's denn? Urlaub ist ein beliebtes Thema, wo die Patienten dann von träumen und entweder Berge oder Strand, das ist immer Nordsee, Ostsee oder die Südsee, genau.
Und in der Tat, also den Traum, den wir ja veranstalten, ist natürlich ein chemischer Traum, aber, und auch nicht jeder erinnert sich dran, aber die sich an unsere Träume erinnern, erinnern sich äußerst positiv daran und sind auch häufig enttäuscht, wenn wir sie erwecken. Vielleicht eine nette Anekdote, man muss aufs Datum achten. Es war so Anfang Mai, 15-jährige Patientin erwacht weinend. Und ich dachte mir so, was ist denn jetzt los? Und die Erklärung war folgende, sie hätte geträumt, dass ihr Angebeteter ihren Maibaum gestellt hätte. Und sie wachte auf und stellt fest, alles nur ein Traum.
Oh.
Ja, schwere Enttäuschung.
Also hat man keine Albträume während einer OP?
Nein, habe ich noch nie berichtet bekommen. Nee. So ein Eher oder auch, ich hatte auch einmal eine ältere Dame, die ich fragte, und haben Sie gut geschlafen? Ja. Haben Sie gut geträumt? Ja. Was haben Sie denn geträumt? Sag ich nicht. Und wurde rot.
Da können wir, glaube ich, Bücher drüber schreiben, über diese, über das Aufwachen. Ja.
Schön. Wir haben noch einen Begriff, den machen wir noch dran, obwohl Palmenstrand mir jetzt so gut gefallen hat. Notizzettel.
Also ich würde sagen, Notizzettel ist vielleicht so ein, unser Aufklärungsgespräch, wo wir uns schon die wichtigsten Daten notieren auf unser Anästhesieprotokoll, was die Kollegen dann auch, wenn man selber das Aufklärungsgespräch geführt hat und dann es vielleicht nicht schafft, selber die Narkose durchzuführen, die Informationen sammelt und dass jeder eben weiß, welcher Patient da jetzt liegt und welche Narkoseform und welche Vorerkrankung, dass wir die Informationen zusammengetragen haben.
Es gibt im Zusammenhang mit OP und Narkose den Begriff Team Timeout, sozusagen die letzte Prozedur, die letzte Checkliste, die nochmal durchgeführt wird, damit eben auch das rechte Bein operiert wird und nicht das linke.
Genau, ganz, ganz wichtige Sache, die Standard ist und auch nicht ausgenommen ist zu irgendeinem Zeitpunkt, sondern tatsächlich, bevor der Chirurg beginnen wird, wird nochmal im Team der Patient vorgestellt, die Operation benannt, so wie Sie sagen, genau, welches Bein wird operiert, welche Seite. Und unsere Besonderheiten erwarten wir von Seiten der Anästhesie. Gibt es irgendwelche Vorerkrankungen, Besonderheiten, bestimmte Allergien? Erwarten wir irgendwelche Schwierigkeiten vielleicht? Und der Operateur auf der anderen Seite gibt uns auch die Informationen. Und gleichzeitig wird auch natürlich das ganze Team, auch die OP-Assistenten dazu involviert, ob alle Materialien vollständig sind, ob einfach alles da ist, bevor wir anfangen. Das ist einfach der letzte Check, bevor es dann losgeht.
Ja, wir sind sozusagen so ein bisschen auch die Anwälte des Patienten. Also nicht, dass irgendwie alle böse sind oder so, aber wir stehen ein bisschen über den Dingen. Der Chirurg ist auf das Bein oder auf den Arm konzentriert und wir sorgen dafür eben, dass die Sicherheit zu jeder Zeit gewährleistet sind. Wir müssen eben sicher sein, dass die Laborwerte stimmen. Wir kontrollieren das. Wir kontrollieren, dass eben alles vorrätig ist, dass wir nicht zum Beispiel eine Kniegelenksprothese, die Operation anfangen zu schneiden und stellen fest, das Gelenk ist nicht geliefert worden oder sowas. Das ist eben unsere Aufgabe, nicht nur die Narkose zu gewährleisten, sondern dass alles drumherum stimmt, weil der Patient eben schläft durch unser Zutun und der kann sich nicht wehren und der kann sich nicht melden. Dafür sind wir da eben die ganze Zeit, ihn den Rücken zu stärken, dass alles optimal läuft.
Ich finde, das hört sich sehr beruhigend an. Ich würde mich vollsten Vertrauens in Ihre Hände geben. Aber es gibt bestimmt trotzdem jetzt noch Hörer und Hörerinnen, die sagen, nein, Narkose ist für mich ein absolutes No-Go. Ich kriege da Panik, ich kann damit nicht umgehen. Muss es denn immer eine Vollnarkose sein?
Nein, es muss definitiv nicht immer eine Vollnarkose sein, zumindest für gewisse Operationen nicht. Wenn am Bauch operiert wird zum Beispiel, klassisch Blinddarmoperation, da sind wir nahezu alternativlos. Da muss man schon eine Vollnarkose haben, weil der Operateur auch neben dem Schlafmedikament und dem starken Schmerzmedikament haben wir tatsächlich noch ein weiteres Medikament. Das ist ein Muskelrelaxant, das heißt, um die Muskulatur schlapp zu machen und damit der Patient bzw. der Operateur entsprechend operieren kann. Da haben wir dann eben keine Alternative. Aber es gibt Operationen, bleiben wir bei der Knieoperation oder Fußoperation, da haben wir ja tatsächlich die Möglichkeit, vom Bauchnabel an abwärts alles zu betäuben. Oder wenn einzelne Zehen nur operiert werden, dann kann man tatsächlich nur ganz gezielt so den unteren Teil des Beines betäuben. Und dann besprechen wir das und das dafür ist dieses Gespräch am Anfang da und wenn es möglich ist, dann machen wir es natürlich und mit Patienten eben die Möglichkeiten durchzugehen.
Wann immer es möglich ist, etwas in Teilbetäubung zu machen, probieren wir das sogar eher durchzuführen, weil es für die Patienten meistens angenehmer ist. Es ist eher umgekehrt so, dass manche Patienten es nicht so gerne wollen, weil sie Angst haben, das Ganze im Operationssaal so mitzuerleben, wobei wir auch da so unsere Tricks haben und auch Medikamente haben, dass der Patient eben eine Teilbetäubung hat, wo nur der Arm schläft oder nur der Fuß schläft und er trotzdem von der Operation nichts mitbekommt. Aber eben, wann immer es möglich ist, so gerade an den Extremitäten, also Arme oder Beine, machen wir ganz gerne eine Teilbetäubung.
Ja, und vor allem, wenn die Möglichkeiten beide gegeben sind, dann ist auch nie irgendwas in Stein gemeißelt im Rahmen des Aufklärungsgesprächs. Wir können über beide Sachen reden und viele Patienten brauchen vielleicht einfach nochmal eine Nacht und dann sagt man uns am nächsten Morgen, was man möchte. Also da sind wir wirklich ganz offen und wir besprechen das. Und wenn Fragen sind, meistens ist das ja, dass die Fragen nach dem Gespräch auftreten, auch dann notieren, entweder dann direkt anrufen im Krankenhaus, ist immer ein Anästhesist, der ist 24 Stunden da, den kann man anrufen und wir sind morgens wieder da, dann kann man die Fragen beantworten. Das ist also wirklich gar kein Problem.
Das ist sehr beruhigend. Es gibt nämlich OPs, da braucht man einfach die Vollnarkose, zum Beispiel beim Leistenbruch. Darüber haben wir auch eine Folge gemacht, die können Sie sich gerne anhören. Und wir haben auch noch weitere Themen, hören Sie gerne mal rein. Für heute bedanke ich und verabschiede ich aber erstmal Ingo Müllers, der Chefarzt, und Benjamin Moser, der Oberarzt von der Anästhesie, Intensivmedizin und der Schmerztherapie.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
Ich bedanke mich auch, dass Sie zugehört haben, und der Podcast wurde heute auch unterstützt vom Kölner Krankenhaussender. Mein Name ist Sabine Lerche und ich hoffe, wir haben Ihnen die Angst und die Sorge vor OPs und Narkosen genommen.